Liebe Gemeinde, ich habe heute Morgen meinen Sohn zum Familiengottesdienst nach Spandau gefahren, heute Morgen in unserer alten Gemeinde. Da ist er in der Kita und seine Erzieherin hat gesagt, er muss unbedingt mit dabei sein heute Morgen, wenn sie alle zusammen den Wind brausen lassen und die Feuerzungen auf den Köpfen nachspüren, hoffentlich nicht ganz authentisch. Ich bin sicher, dass er mir später ganz begeistert davon erzählen will. Er hat darauf bestanden, dass er dabei sein kann, weil die Geschichte sich so spannend anhört. Und er wird davon berichten, von den Jüngern und Jüngerinnen in dem Haus in Jerusalem. Um sie herum, auf den Straßen waren viele Menschen. Es wurde ein Fest gefeiert, Wochenfest, Shavuot, zu der Zeit in Israel. Da kamen sie aus allen Ecken und Enden an, um in Jerusalem zu feiern. Das war damals so sozusagen der Hintergrund. Aber in diesem Haus, in dem die Jünger waren, da herrschte eine andere Stimmung. Jesus war gestorben, sie waren sicher tief traurig und dann war er wieder da. Das trugen sie auch noch mit sich, erstaunt, überrascht, vielleicht ratlos, wenn einer, den man tot glaubte, plötzlich wieder da ist. Und glücklich, glücklich werden sie gewesen sein, um dann kurz danach mitzuerleben, dass er auf einem Berg von ihnen weggenommen wird, in die Wolken hinein. Bald werdet ihr mich nicht mehr sehen, das hat er gesagt vorher. Aber dabei zu sein und das mitzuerleben, Himmelfahrt, auf so ganz unfassliche Weise. Also es ist gar kein Wunder, dass die Freunde in dem Haus ratlos sind, sprachlos sind. Die Geschichte mutet uns heute als Christen und Christinnen ja schon eine ganze Menge zu, wenn wir sie erzählen sollen. Und sie lässt auch Fragen offen und sie stellt uns in Frage. Wer soll denn das glauben? Und dem ging es auch so, noch viel stärker. Und dann Brausen, Wind, Feuer. Die gerade noch so um sich selbst und in sich selbst verdreht waren, die recken sich und strecken sich und sie stehen auf, sie nehmen Haltung an und sie gehen raus ins Freie. Ihre Herzen sind offen plötzlich, ihre Münder auch, und sie erzählen. Einer vor allem, von dem wird erzählt, der stellt sich vor die Menge, Petrus, der gerade noch so nah war bei Jesus, sein Freund und sein Verleumder auch, aber trotzdem unser Fels. Jede Predigt über Gnade muss im Grunde ja nur von diesem Menschen, von Petrus erzählen. Und von all dem, was ihn so ausgemacht hat und seinen Ambivalenzen. Er redet und alle verstehen ihn. Vielleicht, weil sie erkennen, da spricht sich einer aus der Seele, aus seiner ganzen Verdrehtheit, auch aus seiner Schuld. Und so spricht er. Und er sagt, der Geist wird kommen. Die Jungen, die werden Gesichter sehen und die Alten, die werden träumen. Und wer zu Jesus gehört, der wird gerettet werden. Und mit seinen Worten traf er die Menschen scheinbar ins Herz. Die Bibel erzählt ein paar Verse weiter. An dem Tag lassen sich ungefähr 3000 Menschen taufen. Das ist ein guter Anfang. Und es ist eben ganz bemerkenswert, dass Petrus an dem Anfang dieser besonderen Bewegung steht. Die Bibel, die spart ja ganz und gar nicht mit Schilderungen seiner Liebesbeweise Jesus gegenüber. Aber sie lässt eben die Schwächen auch nicht aus. Er ist der, der sich stark genug fühlt, um über Wasser zu gehen. Aber er ist auch der, der gerettet werden muss, weil er unterzugehen droht. Er stellt immer wieder seinen Glauben in Frage und trotzdem ist er der Felsen. Petros ist ja der Felsen, ja, das griechische Wort Felsen. Petros ist ja nur der Jüngername, eigentlich heißt er Simon. Ja, Simon, der Petrus, der Fels. Und dann steht er in der Nacht von Gethsemane, als Jesus gefangen genommen wird am Feuer, und er verleugnet, ihn zu kennen, wie der Hahn dreimal kräht. Und er leidet darunter, ganz sicher. Und jetzt, heute, am Pfingsttag wird erzählt, dass er trotz allem oder vielleicht gerade deshalb vor die Menschen tritt und predigt. Obwohl Petrus also immer wieder in seinem Leben vor allem Angst hat, so auf dem Wasser, vor den anderen, der hat Angst vor den Konsequenzen und er ist so ganz verhaftet, so in menschlichen Zusammenhängen, steht er am Anfang dieser weltweiten Bewegung. Andere folgen, Paulus zum Beispiel, der große Apostel. Aber auch der erkämpft sich ja diesen Platz gegen sich selbst. Sie erinnern sich, dass dieser große Missionar und Gemeindegründer, dessen Worte wir heute fast in jedem Gottesdienst hören an unterschiedlichen Stellen, dass der vor dieser Karriere als Apostel eine ganz andere machte. Er war großer und glühender Verfolger der Gemeinde, die gerade so entstand, ja, der Christengemeinde, die gerade so entstand. Und er fühlte sich damit vollends im Recht. Er gehörte zu denen, die machtvoll gegen die Christenidee ankämpften, bevor er sich in der Nähe von Damaskus seine Sichtweise änderte. Oder vielmehr errang er eine neue Sicht. In seinen Briefen, viele Briefe hat er geschrieben, viele sind überliefert, in seinen Briefen macht er immer wieder auch seine Schwächen deutlich. Also auch ganz und gar kein glatter Mensch. Ja? Und das, was er in seinem Leben erfährt, Paulus, das verdichtet er zu einer Theologie. Ein Teil ist heute an diesem Pfingstsonntag Predigttext. Ich lese aus dem Brief, den der Apostel an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Die Verse stehen im 8. Kapitel. Ich lasse einige wenige weg, aber nur wegen der besseren Verständlichkeit. Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist ein Text, der reicht für viele Predigten. Und das sind auch Verse, und ich habe 5 bis 8 weggelassen, also 3 auch nochmal sehr lange Verse weggelassen, vor denen man auch ein bisschen steht und sich fragt, was will der sagen damit? Also das würde ganz lange dauern, den in Einzelheiten aufzudröseln. Aber ich höre vor allen Dingen 2 Pole, die sich gegenüberstehen. Fleisch, sagt er, und Geist. Ja, wie schwarz und weiß. Paulus schreibt Fleisch, das griechische Wort ist Sarx, Fleisch. Und ich denke natürlich bei Fleisch zunächst an das, sowas an meinen Armen und Beinen und an, ja, klar, so. Aber das ist gar nicht so verengt gemeint, sondern Fleisch, Sarx, meint bei Paulus sowas wie weltliche Gegebenheiten oder der Mensch in seiner Hinfälligkeit. Die Basisbibel schreibt menschliche Zusammenhänge. So, die ist da ein bisschen freier und deutet ein bisschen aus. Es ist auch nicht ganz einfach, dass er dafür den Begriff Fleisch gewählt hat, für das, was er sagen wollte, für diese menschliche Hinfälligkeit, weil das den Ruf von Körperlichkeit im Christentum ja nachhaltig geschädigt hat. Im Grunde meint Paulus wohl, wenn er den Unterschied macht zwischen fleischlich und geistlich, da meint er wohl den Unterschied zwischen lebenszerstörend oder störend und lebensfördernd. Und dieses Lebenszerstörende und das Lebensfördernde, das kämpft in den Menschen miteinander. Lebenszerstörend, das ist im Grunde einfach, ist alles, was Sünde ist. Was also die Trennung zu Gott und dem, wie ich wirklich gemeint bin und sein soll, schafft und vergrößert. Also wenn ein Mensch irgendwie völlig auf sich bezogen bleibt und sich selbst sein eigener Orientierungspunkt ist, wenn er nur auf sich guckt und nur sein Wohlergehen im Blick hat, wenn er nur seine eigenen Interessen sieht und auch noch denkt, alle anderen würden danach leben und handeln müssen, wenn er um sich selbst kreist. Martin Luther, der hat ein schönes Wort dafür gefunden. Das heißt, in curvatus in se ipsum, hört man an dem Wort schon lautmalerisch, der Mensch ist verkrümmt in sich selber. Also wer verkrümmt ist an sich selber. Petrus ist das, als er am Feuer vor lauter Angst vor den Konsequenzen die Menschen und sich selbst belügt, den kenne ich nicht. Tut er sich weh und Jesus tut er weh und anderen tut er weh. Paulus ist das, als er mit seinem Eifer gegen die Christen anderen die Zukunft und das Leben nimmt. Das ist fleischlich lebenszerstörend, wo der Mensch nur sich selbst kennt und da geraten dann andere aus dem Blick. Wenn sich aber der Blick und das Herz öffnet für Gott und andere Menschen, dann wird der Mensch verwandelt. Ja? Paulus sagt, er wird geistlich. Das heißt, er oder sie ist in Beziehung mit Gott und seinen Mitmenschen. In dem Haus damals in Jerusalem zu Pfingsten passierte genau das, sagt die Pfingstgeschichte. Erst waren die Menschen da total auf sich bezogen, in sich verkrümmt, eingemauert. Ja, das Hausbild, das macht das ja auch nochmal stark. Klar beschützt einerseits, aber andererseits auch abgegrenzt. Und dann rauscht es, ein Wind kommt auf, Feuerzungen lodern, ohne zu verbrennen. Der Geist kommt und macht alles neu. Und dann gehen die Leute raus aus dem Haus zu den Menschen und sie können einander verstehen. Petrus predigt. Wir als Christen, sagt Paulus, wir wandeln nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Der sagt das ganz selbstsicher. Und das wünschen wir uns auch. Und so sollen wir auch sein, aber aus seinem eigenen Leben weiß er auch, dass das ein ständiger Kampf ist. Ein immer wieder sich ausrichten. Denn das bedeutet, dass man immer wieder die Unterscheidung treffen muss. Ist das lebenszerstörend? Ist das lebensfördernd? Und man muss nicht bis an ethische Krisenfragen denken, um zu wissen, dass diese Unterscheidung gar nicht so leicht zu treffen ist. Also an diesen ethischen Krisenfragen, da bricht das auf. Die Fragen nach Sterbehilfe zum Beispiel, das ist nicht so leicht zu unterscheiden. In unserem Alltag sind wir ständig angefragt, diese Unterscheidung zu treffen. Und ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren mehr denn je uns ständig diese Unterscheidung aufgebürdet wird. Sie haben die Kämpfe zwischen vermeintlich richtigen Ansichten in den letzten 2 Jahren ja alle irgendwie miterlebt und vielleicht mitgekämpft und vielleicht sogar die ein oder andere eigentlich gute Beziehung darüber verloren. Und jetzt geht es weiter mit anderen, auch elementaren Fragen, an denen sich die Geister scheinbar scheiden und die tiefe Gräben zwischen Menschen ziehen. Die Bedeutung der Friedensbewegung in diesen Tagen zum Beispiel. Und die Frage, ob schwere Waffen dazu geeignet sein können, Frieden zu schaffen, zum Beispiel. Viele glauben, dass es in der einen oder anderen Katastrophe dieser Welt nur schwarz oder weiß gibt, ja oder nein, aber so ist es nicht, glaube ich, in den großen wie in den kleinen Fragen. Oft gibt es Zwischentöne, Nuancen, die die Unterscheidung schwer machen zwischen lebensfeindlich und lebensfördernd. Und da hilft es sich immer wieder selbst zu hinterfragen, warum will ich das, was ich will? Kenne ich meine Motive? Es könnte egoistisch sein, was ich will. Die sollen da mal aufhören, ich will meine Ruhe haben. Das, was ich möchte, könnte anderen Menschen den nötigen Raum nehmen. Dann fördert es vielleicht mein Leben, aber nicht Leben und Beziehung insgesamt. Eine Skepsis meinem eigenen Willen gegenüber und meinen eigenen Entscheidungen gegenüber kann helfen, die Geister zu scheiden. Das ist nicht leicht. Und dann denke ich mir, der Nächste, die Nächste, der gerade eine Entscheidung getroffen hat, die mir nicht gefällt, der macht eben auch diese Kämpfe aus mit sich, unablässig. Er muss auch ständig entscheiden und sich in seinen Motiven orientieren. Der hat es auch nicht leicht, denn was, wenn ich das weiß und im Blick behalte, dann kann ich barmherziger auf ihn oder sie schauen und mit seinen Lebensentscheidungen umgehen. Und wo beides gelingt, die eigene Sicht immer wieder zu überprüfen und dem anderen auch das zuzugestehen, stehen Menschen vor uns und in unserer Mitte, die authentisch zu sich stehen können, die Fehler erkennen und bekennen, die sich ändern können, ausrichten und offenen Herzens mit anderen sind. Und dazu befähigt uns der Heilige Geist Gottes. Da ist sich Paulus ganz sicher. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Amen.